Guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin die Doris Pauli und begrüße euch auch ganz herzlich am Livestream und natürlich hier in der Kirche. Heute ist der dritte Abend unserer vorösterlichen Predigtreihe Begegnungen auf dem Kreuzweg. Und wir wollen mit dieser Serie die Bandbreite aufzeigen, auf welche unterschiedliche Weise Menschen Jesus auf diesem Weg begegnet sind. Und wir wollen euch alle einladen, innerlich euch mit auf diesen Weg zu machen. Und deshalb habt ihr dieses Heftchen bekommen, damit ihr aufschreiben könnt, auch während der Predigt, wenn euch etwas anspricht. Und ich hoffe, dass da was dabei ist. Am ersten Freitag haben wir von Simon von Cyrene gehört, vom Ernö, der für Jesus das Kreuz zur Hinrichtungsstätte tragen musste. Und letzte Woche hat uns Karl Eckloff den Pilatus, etwas näher vorgestellt. Und es ging dabei um die spannende Frage, was ist Wahrheit? Mein Thema heute ist ein ganz anderes, die Frauen unter dem Kreuz, Treue im Leiden. Wir lesen als erstes die Bibelstelle, Johannes 19, Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Hier im Johannesevangelium werden vier Frauen genannt, die beim Kreuz standen. In den anderen Evangelien werden weitere Frauen erwähnt, die die Kreuzigung beobachteten. Es war also eine Gruppe von Frauen, die Jesus auf seinem Weg bis zum Tod begleitet haben. Und es waren nicht etwa die Jünger, sondern diese Frauen, die öffentlich ausgeharrt haben bis zum bitteren Ende. Und was sie dort ansehen mussten, war sicherlich schwer zu ertragen. Hier seht ihr ein Altarbild von Andrea Mantegna aus dem 15. Jahrhundert. Ich finde, es drückt ziemlich drastisch aus, wie die Frauen um Jesus gelitten haben. Ich hoffe, man sieht es. Nicht nur einen geliebten Menschen verlieren, sondern auf welche grausame Weise. Schlimmer geht's kaum. Am Kreuz hingerichtet zu werden, war kein schneller, sondern ein qualvoller, entwürdigender Sterbeprozess. Aber diese Frauen haben sich dem nicht entzogen. Sie sind geblieben, als andere Anhänger Jesu schon längst verschwunden waren. Tröstlich finde ich, dass es mehrere waren. Stellt euch vor, eine von ihnen hätte da alleine stehen müssen. Sie halten zusammen diese schwere Zeit aus. Sie helfen einander, das Leid zu ertragen. Hinzu kommt, dass ihre Anwesenheit auch eine große Gefahr für sie bedeutet hat, als Sympathisanten von Jesus erkannt zu werden, möglicherweise verhaftet oder angefeindet zu werden. Es herrschte eine aufgeheizte Stimmung. Und vermutlich waren deshalb die Apostel bis auf Johannes gar nicht da. Sich zum Kreuz zu stellen, war ein sichtbares Bekenntnis zu Jesus. Und sich öffentlich zum Glauben bekennen, kann auch für uns Anfeindung und Spott und Schlimmeres bedeuten. Damit müssen wir rechnen. Wer zu so etwas bereit ist, braucht eine starke innere Überzeugung. Und diese Frauen müssen sehr, sehr tief mit Jesus verbunden gewesen sein. Und deshalb möchte ich euch jetzt aus dieser Gruppe zwei näher vorstellen mit der Frage, was wissen wir über ihre Beziehung zu Jesus und was können wir von ihnen lernen? Und dabei ist mir sehr wichtig, wir müssen sie nicht nachahmen, wir müssen nichts nachahmen oder unter Druck kommen, aber wir können uns von ihren Glaubenserfahrungen ermutigen und inspirieren lassen. Zuerst komme ich zu Maria, der Mutter Jesu. Ihre Beziehung zu Jesus als leibliche Mutter ist natürlich unvergleichlich und einzigartig und steht ganz für sich allein. Maria ist vermutlich die berühmteste Frau der Weltgeschichte. Keine zweite Frau wurde so oft in der Kunst dargestellt wie sie. In der katholischen Theologie und auch in der orthodoxen Kirche hat sie einen besonderen Stellenwert. Und auch im Islam wird sie verehrt. Sie ist für ihren starken Glauben, für ihre Tugendhaftigkeit und ihre Hingabe an Gott bekannt. Und sie ist auch für viele Frauen, glaube ich, eine Identifikationsfigur. Sie erlebt einen der größten Glücksmomente, die Geburt eines Kindes und wohl den größten Schmerz einer Mutter, den Tod des eigenen Kindes. Und zwischen der Geburt und dem Sterben Jesu liegt ein ganz außergewöhnliches Leben, das seiner Mutter menschlich gesehen auch viel abverlangt hat. Eine uneheliche Schwangerschaft in der damaligen Zeit, eine Todesdrohung an Jesus durch Herodes, die Flucht nach Ägypten, das Aufgeben mütterlicher Privilegien an seinen Auftrag als Gottes Sohn und schließlich das Loslassen in den Tod. Was steht in der Bibel über sie? Schon im Prophetien im Alten Testament wird angekündigt, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen. Dann im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, wird Marias Engelsbegegnung beschrieben. Ich fasse es kurz zusammen. Ich vermute, alle kennen diese Szene. Maria wird von einem Engel besucht, der sie mit den Worten begrüßt. Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Welch eine Begrüßung. Dann verkündet der Engel die Schwangerschaft mit einem Sohn, Jesus, der gleichzeitig Sohn des Höchsten genannt wird und der ewig herrschen wird. Und auf ihre Frage, wie das denn gehen soll, da sie ja Jungfrau ist, sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Maria war zu diesem Zeitpunkt circa 14 Jahre alt. Ich denke, sie war eine tiefgläubige Israelitin und sie hat auf den Messias gewartet. Denn das ist ihre verblüffende Antwort. Ich bin eine Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Welch ein Gottvertrauen. Interessant ist, dass derselbe Engel auch Zacharias, den Mann von Marias Cousine Elisabeth, besucht hatte, mit der Botschaft, dass Elisabeth auch ein Kind bekommen wird, nämlich Johannes den Täufer. Aber Zacharias konnte trotz der Engelsbegegnung das nicht glauben und er wurde deshalb stumm bis zur Geburt von Johannes. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie ich reagiert hätte. Maria jedenfalls gibt ihr uneingeschränktes Ja zu Gottes Plänen. Sie kann in diesem Moment nicht wissen, wie sich ihr Verlobter Josef dazu stellen wird. Niemand hätte ihr die Geschichte von der übernatürlichen Empfängnis geglaubt. Aber Gott sorgt vor und schickt auch zu Josef und auch zu den Hirten seine Engel. Und auch Elisabeth weissagt über sie: Glückselig ist sie, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Und dann kommt der berühmte Lobgesang der Maria. Ich lese den Anfang vor, weil es so wunderschön ausdrückt, was Maria glaubt und hofft. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Maria freut sich und lobt Gott schon bevor alles eintritt. Es scheint, dass sie stark auf die himmlische Welt ausgerichtet war. Sie hat im Glauben gelebt, nicht nur in der sichtbaren Welt. Sie zweifelt nicht an ihrer großen Bedeutung für Gott, sie weiß, wer sie ist. Und sie stellt den Erfolg ihrer Mission nicht in Frage. Sie erscheint mir demütig und gleichzeitig sehr selbstbewusst. Das hat mich stark angesprochen. Und es ist Marias Auftrag, den Erlöser auf die Welt zu bringen. Und so geschieht das Unglaubliche. Ein Baby wird geboren. Der Sohn Gottes kommt auf die Welt. Unmittelbar nach der Geburt bestätigen die Hirten an der Krippe, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt kommt ein Satz, der sehr bezeichnend ist für Maria. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Dann vergehen 12 Jahre, bis Maria und Jesus wieder zusammen in der Bibel erwähnt werden. Maria und Josef gehen mit Jesus zum jährlichen Pessachfest nach Jerusalem, wohl mit einer größeren Gruppe. Die Eltern verlieren Jesus aus den Augen und suchen ihn in großer Sorge, wörtlich heißt unter Schmerzen, 3 Tage lang. Und schließlich finden sie ihn im Tempel, wie er mit den Schriftgelehrten diskutiert. Zu seinen Eltern sagt Jesus, als sie ihn finden: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Aber sie verstanden die Antwort nicht. Und da kommt der Satz wieder: Aber Maria, seine Mutter, behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und das ist was so Wichtiges, was wir von Maria lernen können: die Worte Gottes behalten, verinnerlichen und ihnen mehr Glauben schenken als allen anderen Botschaften, die auf uns einprasseln. Wir können heute in der Bibel lesen und uns mit Gottes Worten beschäftigen und es auf uns wirken lassen und dadurch unseren Blick auf die geistliche Realität schärfen. Und das ist ein großer Schatz in schwierigen Zeiten. Kommen wir zurück zur Situation unterm Kreuz. Maria erlebt trotz aller Glaubensstärke den größten Schmerz, der einer Mutter widerfahren kann. Wie kann man das ertragen? Ich weiß es nicht. Das Johannesevangelium drückt sich sehr knapp aus. Aber vielleicht hat sie da trotz allem Schmerz auch eine geistliche Sicht. Die Hoffnung, dass er nur 3 Tage tot sein wird, so wie er als 12-Jähriger 3 Tage verloren war, und dass er dann auferstehen wird und heimgehen wird zu seinem himmlischen Vater. Jesus hat am Kreuz seinen irdischen Auftrag erfüllt. Es sollte so kommen. Und das ist paradox. Die grausame Todesstunde ist gleichzeitig für uns die Stunde des Trostes, des Sieges, der Liebe über Sünde und Tod. Denn der Weg zum himmlischen Vater wird frei. Eine neue Zeit bricht an. Und so wie Maria es erlebt hat, dass Jesus durch sie körperlich auf die Welt gekommen ist, dürfen wir seitdem erleben, dass Jesus durch seinen Geist in uns geboren wird. Und so können wir, jeder auf seine Weise, Jesus geistlich auf die Welt bringen. Und das ist unser Auftrag. Ich möchte mit einem letzten Gedanken zu Maria diesen Teil abschließen. Jesus sagt im Sterben zu seiner Mutter und zu Johannes: Frau, siehe, das ist dein Sohn, und siehe, das ist deine Mutter. Seine letzte Anrede gilt seiner Mutter und dem Jünger, den Jesus liebte, Johannes. Auf menschlicher Ebene sorgt Jesus hier als erstgeborener Sohn für die weitere Versorgung seiner Mutter. Offensichtlich ist sie Witwe und hat keinen anderen Versorger. Aber ich denke, dieser Satz könnte auch eine symbolische Dimension haben. Zum Beispiel ein Herr Pastor Dietmar Dormann und andere Ausleger teilen das. Und ich erwähne es hier, bitte prüft es. Maria könnte symbolisch für das gläubige Israel stehen, das auf die Stunde des Messias wartet. Und der Jünger, den Jesus liebte, Johannes, könnte für die neue Kirche stehen, die Anfänge des Christentums. Und somit stehen die alte und die neue Familie Gottes gemeinsam unter dem Kreuz, und Jesus weist sie einander zu. Zitat von Pastor Dormann: Unsere Kirche hat ihre Mutter in Israel und ist ein Kind der Synagoge. Das Kreuz verbindet die Synagoge und die christliche Kirche in Liebe miteinander und noch mehr. Eine Liebesgemeinschaft unter Menschen, durch Christus, über Grenzen von Religion, Geschlechtern, Völkern und Nationen hinweg, konnte unter dem Kreuz hier ihren Anfang nehmen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. kommen wir jetzt zur zweiten Frau unterm Kreuz. Sie ist in allen Evangelien bei der Kreuzigung namentlich erwähnt. Maria Magdalena. Wer ist sie? Und wie sieht ihre Beziehung zu Jesus aus? Maria Magdalena hat eine ganz andere Lebensgeschichte als Maria, die Mutter Jesu. Sie gehörte zu den Jüngerinnen. Sie wird namentlich auch oft in den Evangelien erwähnt. Nur zum Verständnis, Jesus ist im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Gepflogenheiten seiner Zeit Frauen mit sehr großer Wertschätzung begegnet. Für ihn gab es kein Gefälle zwischen Männern und Frauen. Jesus hatte deshalb neben seinen 12 Jüngern auch einige Frauen als Nachfolgerinnen und Unterstützerinnen, so auch Maria. Sie trug den Nachnamen Magdalena, das heißt aus Magdala stammend. Aus diesem Nachnamen lässt sich schließen, dass sie keinen Mann, Vater oder Bruder hatte, da üblicherweise der Nachname mit einer männlichen Bezugsperson verbunden war. Bei ihr war es der Herkunftsort. Den Anfang ihrer Beziehung zu Jesus lesen wir in Lukas 8. Und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm, dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. 7 Dämonen, das war keine Kleinigkeit. Vermutlich war sie massiv belastet und geplagt von destruktiven Stimmen und quälenden Krankheiten. In der damaligen Zeit war man deswegen sogar ausgestoßen. Ich glaube, sie gehört zu den Personen, die durch Jesus eine 180-Grad-Wendung in ihrem Leben erfahren haben. Jesus ist ihr, die vermutlich oft auf Ablehnung gestoßen ist, mit großer Wertschätzung begegnet. Sie hat durch ihn Heilung, Liebe und Annahme erlebt. Sie konnte sich verändern und aufblühen. Und sie war Jesus unendlich dankbar und wurde fortan eine glühende Nachfolgerin. Ich stelle mir vor, dass für Maria das Leben im Kreis der Jünger und Jesus immer so hätte weitergehen können. Aber es kam anders. Jesus wird vor ihren Augen verhaftet, gefoltert und auf grausame Weise hingerichtet. Und obwohl Jesus diese Entwicklung angekündigt hatte, war es ein Riesenverlust und Schmerz. Ein schreckliches Ende und große Unsicherheit, was die Zukunft bringt. Solche Zeiten kann es auch in unserem Leben geben. Das können Enttäuschungen sein, dass etwas nicht so gekommen ist, wie wir es erwartet haben. Oder Schlimmeres, Verlust, Trennung, Scheitern, Tod. Das alles ist auch Teil unserer Realität auf der Erde. Aber in der Szene unterm Kreuz wird auch eine Wahrheit klar, die für uns heute gilt. Jesus selbst ist auch zu dem Tiefpunkt gekommen, an dem er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kennt diesen Zustand. Und deshalb ist er genau denen nahe, die so etwas gerade erleben. Und wir dürfen sicher sein, dass er uns begleitet und durchträgt, auch wenn wir zweifeln. Maria Magdalena ist nicht von Jesus Seite gewichen. Das ist so bezeichnend für sie. Sie hat den Tod hautnah miterlebt und war auch mit ihren Gefährtinnen bei der Grablegung dabei. Dann kam der Sabbat, der Ruhetag. Sie konnte nichts tun. Und dann der nächste Morgen, der dritte Tag. Maria lief gleich in der Morgendämmerung zum Grab, um den Leichnam zu salben. Was sie dort erlebt hat, lese ich euch vor. Der Stein vom Grab war weggewälzt, der Leichnam war nicht da. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn wiederholen. Dann spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott, der jetzt auch euer Gott ist. Und Maria Magdalena lief und verkündigte den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was Jesus zu ihr gesagt hat. Was für eine Begegnung! Maria hat Jesus vermeintlich durch seinen Tod verloren. Sie ist verzweifelt, verständlicherweise. Maria will den Leichnam zurückholen, vielleicht mehr noch. Sie will den alten Status quo zurück. Aber das geht nicht. Jesus ruft sie bei ihrem Namen und sie kann ihn plötzlich erkennen. Jesus ist nicht verloren. Er ist nicht tot, er ist nicht Vergangenheit, er ist auferstanden. Es hat sich gelohnt, dass sie nicht aufgegeben hat, ihn zu suchen. Sie ist die erste Person, der Jesus nach seiner Auferstehung persönlich begegnet ist. Und sie erhält einen wichtigen Auftrag, den sie auch ausführt: Verkündige es den anderen Jüngern. Sie kann dadurch den Blick wieder von sich auf andere wenden. Jesus macht sie zur ersten Auferstehungszeugin. Das finde ich sehr berührend. Von den anderen Frauen wissen wir wenig, aber sie zusammen unterm Kreuz sind ein starkes Glaubenszeugnis in vielerlei Hinsicht. Ihre Bereitschaft, Leid auszuhalten, ihr Zusammenhalt, ihre Treue zu Jesus in aller Konsequenz. Mich beeindruckt am meisten, dass sie sicherlich um ihren Glauben gerungen haben und ihn nicht aufgegeben haben. Das war sicher ganz, ganz schwer. Um sie herum wurde die Idee vom ersehnten Retter durch Jesu Tod für gescheitert erklärt. Und manchmal ist es auch für uns schwer, am Glauben festzuhalten und zu vertrauen, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Zweifel können sich einstellen. War doch alles ein Irrtum? Ich kenne das. Aber die Frauen am Kreuz, sie zeugen davon, dass sie es nicht aufgegeben haben. Und ich bin für ihr Zeugnis sehr dankbar. Es ist kein Irrtum, an Jesus zu glauben. Es ist eine Gotteskraft. Und ich bin jetzt am Ende meiner Predigt und wollte noch auch einladen, wenn ihr euch vielleicht an der einen Stelle so fühlt in einer schweren Zeit oder auch Zweifel habt oder irgendwas Schweres in eurem Leben ist, dann kommt bitte vor zu den Gebetsteams und wir stellen uns gemeinsam unter das Kreuz und erwarten Hilfe von Jesus. Amen.